Hallo und herzlich willkommen beim Ringfuchs Podcast. Es ist die Eurocatch Vision Shotgun Episode Teil 2. Wir widmen uns der zweiten Folge von WXW Shotgun im Jahr 2020. An meiner Seite wie immer die Luisa. Hallo.
Hallo.
Und natürlich auch der wunderbare, einzigartige Jesper. Hi.
Hallo. Hi.
Ich freue mich, das ist jetzt die zweite Ausgabe. Gestern, wir nehmen heute am Samstag auf, gestern Abend haben wir schon alle geschaut. Und ich würde sagen, wir versuchen jetzt schon mal wieder ein wenig uns daran zu hangeln, was am Anfang passiert ist. Und ich glaube, wir können gleich zu Beginn sagen, das war so ein bisschen die große Andy-Show, oder Luisa?
Ja, also wir hatten ja letztes Mal darüber gesprochen, dass so die, die Gruppierung um Bobby Ganz eine so eine Klammerfunktion eingenommen hat. Diesmal, also in der Episode eingenommen hat. Mhm. Diesmal gab es da, glaube ich, ein anderes Tool, was genutzt würde, und zwar absolut Andy in seiner neuen Funktion als der sportliche Leiter. Weil ich glaube, es gab vielleicht zwei Segmente, die mir so spontan einfallen, die nicht Andy beinhaltet haben. Genau. Gleich das erste war ja auch eher im Büro, ne?
Ja, ja, genau. Fing alles mit ihm an im Endeffekt, ne?
Ja, genau.
Aber es ist, ich muss sagen, ich freue mich ja über die Personalie, dass absolut Andy den sportlichen Leiter jetzt gibt. Jesper, wir können ja mal so ein bisschen in das Segment reingehen. Man kann auf jeden Fall sagen, es kann dafür sorgen, dass wir viele lustige Momente erleben werden in den nächsten Wochen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also wie Luisa schon gesagt hat, das war sehr viel Andy auf jeden Fall. Eigentlich eher so Andy-Shotgun dieses Mal. Also er war ja wirklich tatsächlich, glaube ich, 90% der Segmente mit dabei. Alles sehr humorig, sehr lustig und finde ich für so eine zweite Folge auch erstmal völlig in Ordnung. Also Andy ist ja jemand, den wir alle oder den alle WXW-Fans kennen und lieben fast durch die Bank weg. Insofern auch völlig in Ordnung, den da erstmal zum Hauptdarsteller quasi zu machen und das Ganze ein bisschen humoriger anzugehen an der Stelle.
Genau. Und was wir natürlich auch gleich festgestellt haben, das hat sich in der letzten Woche schon ein wenig angekündigt, war die Tatsache, dass Alexander Wirf natürlich den WXW-Shotgun-Titel vakatieren muss und dass er natürlich jetzt ausgekämpft wird in einem Turnier. Andy hat im Verlauf der Sendung dann schon festgelegt, ein Kontrahent ist schon gesetzt, das ist Avalanche, das ist derjenige, der zuletzt den Titel gehalten hat vor Alexander Wolf. Die anderen müssen ihn jetzt erst überzeugen, ne?
Ja, genau, das haben ja auch schon einige versucht, diese Folge im Prinzip. Mhm. Also zumindest glaube ich, dass das Ziel war, weil manchmal, finde ich, ist es auch nicht so ganz rübergekommen, was jetzt direkt das Ziel der Besuche war, weil Andy hat ja direkt die Tür eingelaufen bekommen, ja, sozusagen, stimmt. Von allen Heels, würde ich mal sagen, die es gerade so sich umtreiben in WXW und in Shotgun.
Und Kelly,
genau, ja.
Genau, also das war so das Anfangssegment. Wir haben kurz Mella und Kevin gesehen. Kevin, der mehr oder weniger aus irgendeinen unerfindlichen Gründen wieder über seinen Essensdurst redet, ja. Und uns klar macht, dass
ich habe mich so mit Kevin identifiziert.
Ja, echt? Du bist auch so ein Chicken-Fan, oder was?
Ich bin absoluter Chicken-Fan und ich rede ungefähr so über Oldschool-Shotgun, wie er über Oldschool-Shotgun redet. Du hättest das echt einfach aus so einem Mittagessen von mir. Hätte man einfach nachstellen können. So.
Sehr gut. Ganz einfach. Ich hatte irgendwie zwischendrin gedacht, okay, wenn jetzt einfach Marius von Beethoven da langläuft, hätte ich das auch lustig gefunden. So alles so als so ein kleiner Cameo-Auftritt oder so. Ja, keine Ahnung. Kann ja vielleicht noch kommen. Ja, allein so ein kleiner Callback wäre vielleicht nicht so verkehrt. Aber du hast vollkommen recht. Also er hat sehr ja, liebevoll über Chicken gesprochen, über das alte Shotgun. Die Story der beiden geht auf jeden Fall auch in irgendeine Richtung weiter. Jesper, ne?
Ja, es deutete sich ja so ein bisschen an, dass Kevin sich jetzt auch um den Shotgun-Titel, glaube ich, so engagieren möchte, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also da haben wir vielleicht einen potenziellen weiteren Kontrahenten. Wir haben ja noch gar keine Zahl an potenziellen Teilnehmern oder sowas, glaube ich, mitbekommen. Also insofern erstmal schwer einzuschätzen, wie viele da letztendlich drin landen. Aber er erhebt auf jeden Fall Ansprüche. War auf jeden Fall lustig. Ich fand die Callbacks zu den alten Shotgun-Sachen auch wirklich sehr funny. In der Rolle passt es dann schon sehr gut.
Auf jeden Fall. Dann ging es weiter. Wir sehen einen kleinen Callback zurück zu Karat-Wochenende. Kelly, die Probleme mit ihrem Freund Alexander James hatte, der so ein bisschen auch die Befürchtung hatte, dass Kelly nicht ehrgeizig genug ist, weil sie hat Stephanie Mays damals den Vortritt gelassen, als es um einen Title-Shot ging. Jetzt kommt sie aber in das Office von Absolute Andy und sagt, Andy, was ist los mit dem Women's Title? Das muss auch geklärt werden. Fakt ist, es kann gerade nicht so ohne weiteres geklärt werden. Und Andy in einem für mich sehr lustigen Segment hat dann irgendwann gesagt, ja, das steht hier in meinen Dokumenten, in meinen Zauberdokumenten.
Ja. Ein Geheimnis.
Ja. Das, Luisa, das war schon sehr gut.
Das war absolut lustig. Haha. Ja. Ich bin noch ein bisschen uneinig mit mir selber, ob ich jetzt das total genial gelöst finde, weil im Endeffekt er ja schon versinnbildlicht und dargestellt hat, wie sich das WXW Women's Title Booking anfühlt oft. oder ob und damit wird es halt ja auch lustig und man kann es auch irgendwie man hat einen Kontext irgendwie dafür, ein Kayfabe-Kontext dafür, dass man sich nicht nur über das Booking vielleicht ärgern muss, sondern man kann sagen, ach, da waren wieder geheime Pläne in Anführungsstrichen unterwegs. Oder ob ich das irgendwie, ob mich das stört, dass das ins Lächerliche ja auch ein Stück weit gezogen wird. Auf jeden Fall musste ich lachen über Andy. Der hat das ganz gut geschafft. Ja. Und es ist, ich konnte mich heute gestern so viel identifizieren mit so vielen Menschen, weil so rede ich auch, wenn Leute mich fragen, was machst du eigentlich am Wochenende? Dann sage ich, das ist geheim.
Ja, schon mega viele Pläne.
Super viel, ne? Dann raschel ich immer so ein bisschen mit so ein bisschen Papier. ich habe einfach so viel hier auf meinem Schreibtisch liegen. Freizeitstress, ja, also genau, ja.
Tatsächlich, ja, mir geht's ein bisschen ähnlich. Also für mich kommt es auch so ein bisschen drauf an, wie man auf diese Sachen jetzt eincasht, weil für eine Folge fand ich das jetzt alles super witzig, aber dann muss eben jetzt auch bald eine Entwicklung her. Und gerade beim Frauentitel ist es, glaube ich, mit am dringlichsten, weil wir da stand jetzt mit, ja, ich glaube, drei Leuten in der Division gerade stehen. Da würde ich halt schnell gerne eine Entwicklung sehen, tatsächlich, die in irgendeiner Form aufgegriffen wird, auch wenn ich weiß, dass das jetzt vermutlich durch die Umstände gerade alles andere als leichter geworden ist, um da irgendwas zu machen. Aber let's see, ja. Ich würde auch mir wünschen, dass da zumindest noch eine Ankündigung für die Zeit nach Shotgun dann irgendwann mehr rausspringt, aber wir sind ja auch erst in Folge 2, also
genau.
Wait and see.
Es ist eine Entwicklung, die müssen wir abwarten. Natürlich hast du aber schon gesehen, dass Kelly ja auch einen gewissen Problempunkt angesprochen hat, wenn es um die Women's Division geht, das ist wichtig, weil ich, ganz ehrlich, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie es um Mel aussieht. Also ich meine, sie ist ja auch, kann sie antreten? Ist es überhaupt möglich? Gibt es Restriktionen? Keine Ahnung. Ich meine, Fakt ist, die kann gerade nicht nach Deutschland, ja. Mhm. Sie residiert nicht in Deutschland. Wahrscheinlich kann sie jetzt ist es möglich. Aber es ist alles nicht so ganz einfach in Zeiten von Corona und dann müssen sie irgendwie eine Lösung finden. Vielleicht kann man sich überlegen, ob man ein Number One Contenders Turnier oder eine Ausscheidungskampf, keine Ahnung, vielleicht eine Battle Royale oder so macht. Das muss man dann überlegen. Ne?
Oder kennt ihr eigentlich diese TikTok-Videos von zum Beispiel Stuntmen und Women, die hatten, glaube ich, als Signal-Boost für ihre Profession eine Kollaboration untereinander gemacht über TikTok, jetzt in Zeiten der Corona, wo sie einen gesamten Kampf ausgetragen haben, aber ohne sich tatsächlich zu begegnen, nur durch Videoschnitt.
Das war das, was die GWF, glaube ich, auch
richtig
mit kopiert hatte, ne?
Genau, die GWF hat's gemacht, ja. AEW auch, ne?
Ja.
Ja. Ja, also wie wär's denn damit?
Also ich habe auf jeden Fall gesehen, dass Amal gerade irgendwie sah nach einem relativ teuren Fotoshooting oder nach einem relativ krassen Fotoshooting aus bei Instagram. Also da scheint irgendwas auf jeden Fall zu passieren. Und ansonsten ist er fleißig am Trainieren. Es unterscheidet sich ja so von Land zu Land, ob man gerade rüber darf oder nicht. Also ich glaube, aus Holland könnte man relativ easy rübergekonnt. Aus Frankreich waren die Bestimmungen, was die beruflichen Gründe angeht, glaube ich, relativ krass von dem, was ich gehört habe. Ja, wird man sehen müssen, aber es ist natürlich logisch, wenn das jetzt gerade nicht passt.
Ja, aber wir sehen, wir bleiben auf jeden Fall dabei. Hoffentlich kriegt Andy seine Konfusion einigermaßen in den Griff, denn er spielt natürlich eigentlich jetzt schon immer noch den Dad, ja, der jetzt aber mit den technischen Hilfsmitteln so ein bisschen überfordert ist, ja. Also so viele E-Mails und dann, oh Gott, jetzt habe ich schon 10 E-Mails bekommen, wo du denkst, okay, ja, ist das jetzt so viel? Also dieses Element der Überforderung hat auch humoristisch uns da ein bisschen weitergetragen. Gehen wir ein Stück weit und zwar kommen wir jetzt zu einem kleinen Backstage-Segment Holmichel und Leon von Gasteren. Und Leon, der ja eigentlich einen Titelshot hätte haben sollen in Tampa, das ist ja alles gecancelt worden, ja, er muss jetzt sich wieder beweisen, muss den Weg wieder nach oben crawlen. Aber lass uns mal ein bisschen Themenschwerpunkt Leon von Gasteren, weil da haben sich ja bei uns gestern in dem Chat schon ein bisschen die Geister geschieden, um es mal so zu meinen. Luisa, gib mir mal deine Einschätzung.
Ja, ich hab ja festgestellt, es ist ja, glaube ich, auch keine Neuigkeit in dem Podcast mehr. Ich habe tatsächlich so eine ironische Faszination entwickelt mit Leon van Gasteren, weil wie oft habe ich euch jetzt schon mal gefragt, gebeten, mir ihn zu erklären? Also ich glaube, das müssen schon 3 Mal mindestens gewesen sein. Weil ich habe immer das Gefühl, da ist was, was ich nicht verstehe oder ich möchte es gerne verstehen. Aber alles, was ich von euch auch, glaube ich, als Antwort bisher bekommen habe, ist, ich kann das nicht erklären. Man kann das nicht erklären. Aber ich meine, ich hatte gestern auch schon mal angesprochen, für mich ist Leon van Gasteren so ein Enigma irgendwo, dass ihr morgen früh ein Videosegment, also mit ihr meine ich WXW, ein Videosegment irgendwo hochstellen könntet, wo sich herausstellt, er war der absolute Fadenzieher hinter allem und in Wirklichkeit der sozusagen der Kingpin der WXW. Und ich wäre so, ja, okay, da habe ich halt wohl einfach vorher nicht was mitgekriegt, aber das nehme ich jetzt einfach an. So, weil und diese Faszination merke ich, je länger das geht, schlägt so langsam in tatsächlich irgendwie etwas Positives um, das ich auch gar nicht so richtig erklären kann. Deswegen, ich war gestern ein bisschen überrascht von dem Ranking, von dem auch die ganze Zeit in seinem Match gesprochen wurde,
ja.
Weil ich das nicht so richtig nachvollziehen konnte, nach welchen Kriterien das aufgestellt wird. Ich meine, bei AEW, meine ich, hat man ja jetzt immer die Anzeigen bei den Namen der Leute, wie viele Siege, wie lange dabei, keine Ahnung. Ne?
So genau, eine langsam macht es auch ein bisschen dabei. Sinn. Also am Anfang bei AEW hat es gar keinen Sinn ergeben, aber jetzt erkennst du ein schlüssiges Konzept dahinter.
Genau, aber dadurch fand ich das immer total spannend, dass es auch nachvollziehbar war, weswegen bestimmte Leute bestimmte Chancen gekriegt haben und so weiter. Und das fehlte mir jetzt, hier zum Beispiel bei Leon van Gasteren. Aber ich habe es mir dann selber versucht, so ein bisschen zu erklären. Ich habe es auch, also wie die Kingpin-Geschichte, habe ich es jetzt auch einfach hingenommen und gesagt: Ja, okay. aber ja, da fehlt mir so ein bisschen Substanz noch. Aber ich bin ja völlig offen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, wie offen ihr da seid. Ich bin für wirklich jede Art der Entwicklung, der Erklärung, der Charakterisierung bei Leon van Gasteren offen.
Ja, das verstehe ich vollkommen. Also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich bei Leon ja immer, das, was ich im Ring sehe, ist echt gut. Also immer crisp, schlägt kaum was fehl. Du merkst, dass er sehr, sehr lange schon dabei ist, ein absoluter Veteran. Das Einzige, wo ich mir dann denke, da könnte noch irgendwie was anders sein, ist halt so bei Interviews. Ne? Ja, ich finde, gerade als Guter ist das ja sehr clean und sehr glatt und so, aber es holt mich irgendwie nicht so ganz ab. Und ich muss sagen, der hat jetzt schon so ein, hat jetzt, lässt sich gerade so ein Bärtchen noch klarer stehen. Und irgendwann habe ich, ehrlich gesagt, wenn du dir so anguckst, sieht er so ein bisschen auch aus, als könnte er so eine Rocker-Lack- und Lederkiste abdriften, ja, wenn man das nur mal ein bisschen forcieren würde. Und das, und ich habe mir eigentlich gedacht, mir wäre es schon irgendwie ganz lieb, wenn er irgendwann einfach mal wirklich das Klatscher-Gimmick aus dem Rotlichtviertel geben könnte. So, weißt du, er ist so, weißt du, der ist schon so lange dabei, der kennt sich nicht aus. Der hat schon so viel mit halbseidenen Gestalten gearbeitet. Er ist dann einfach der Klatscher, der die frechen Jungs raushaut, die in einem, die im Rotlichtviertel mal wieder zu viel Bier gesoffen haben oder so. Also das wäre mir irgendwie eigentlich ganz lieb. So immer so ein bisschen mit dem Blick in die Unterwelt. Muss ja gar nicht böse sein oder so, aber halt so ein bisschen herausgestochen. Ne? Jesper, hast du denn noch irgendwelche Ansichten?
Du rennst offene Türen bei mir ein, Eck, tatsächlich, weil genau das, ich habe nämlich auch schon gedacht, das wäre eigentlich eine Möglichkeit, dass er so in diese Grizzled Old Vet Richtung langsam so ein bisschen geht. Mhm. Darin wurde ich gestern noch bestärkt, weil ich wollte dann noch nachgucken, weil ich auch verstehen wollte, wie sein Ranking da eigentlich zustande gekommen ist, wollte ich bei Cage Match nachgucken. Mhm. Tja, dafür ist Leon viel zu oldschool, der hat nämlich kein Cage Match Profil, der hat das entfernen lassen. So, zack, da geht's nämlich schon weiter. Auf so einen neumodischen Scheiß hat der gar keinen Bock mehr. Insofern fände ich auch ganz cool, wenn er jetzt schon dafür eingesetzt wird, gegen die jungen Hüpfer da anzutreten, das wäre noch eine Möglichkeit, ihn einzusetzen. Andererseits, ich weiß nicht, ob Leon im Laufe seiner Karriere schon mal irgendwo Heel gewesen ist, tatsächlich. Also der war immer der plucky Underdog.
Ja.
95 Jahren.
Er war ja auch so echt lange noch die Jugendhoffnung, obwohl er schon 15 Jahre am Start war oder so. Ja.
Die Jugendhoffnung aus Holland, ja?
Genau. Also das ist es, ne? Also ich meine, wie gesagt, ich finde es geil, weil alles, was er im Ring macht, wir reden ja gleich über das Match, was er mit Norman Harris hatte, das hat alles Hand und Fuß und das sehe ich mir gerne an. Aber ich könnte mir vorstellen, dass so eine kleine Heel-Akzentuierung, du kannst oder einfach nur mal so ein bisschen ein derberer Charakter und vielleicht so mit einfach ein bisschen überdreht, irgendwie, dass er wirklich so ein Klatscher aus dem Bahnhofsviertel oder beziehungsweise aus Rotlichtviertel, vielleicht auch, kommt ja aus Hannover selbst, das gibt irgendwie, das kann ich mir irgendwie schon richtig gut vorstellen. Vielleicht kann man da nochmal nachbessern.
Hm? Wir haben ja auch jetzt über das Alter schon gesprochen. Wie wäre es denn da auch mit einer Karriere Midlife-Crisis? Also es ist ja eigentlich nie zu spät, irgendwas einzuführen oder das auch zu thematisieren. Ne? Also so von wegen, oh Mann, ich weiß überhaupt nicht, ich habe keine Richtung jetzt gerade für mich selber so als Persönlichkeit, jetzt als Charakter gesprochen. Wie wäre es denn damit? Und dann kann man ja in die wildesten Richtungen gehen. Also das kann man ja auch als Chance sehen. Ne?
Ja, also finde ich total gut. Ich meine, er hat jetzt, lass uns genau jetzt mal zu dem Match gehen. Er hat ja das Match am Ende dann ja auch verloren. Das kann ja auch in genau die Richtung gehen, dass man dann halt irgendwann auch vielleicht Selbstzweifel hat und selber seinen Charakter für sich nochmal mehr schärfen muss tatsächlich. Ne? Aber wenn wir jetzt gerade bei dem Match selbst sind, dann muss ich tatsächlich sagen, mir hat das Match mit Norman Harris echt gut gefallen. Und ich fand, das ist so richtig gut durchgelaufen. Und was mir besonders gut gefallen hat, dass du gehört hast, wie viel sie miteinander kommunizieren, aber dass sie sehr viel sich provozieren, dass Harris wirklich als Heel-Gimmick, als Heel-Charakter hier nochmal durchkommt.
Genau das habe ich mir auch aufgeschrieben. Ich habe nämlich am Ende so eine Liste nochmal gemacht, Pros und Cons der Folge. Mhm. Und ein großer Pro-Punkt war, und ich finde, das hat man bei beiden Matches diese Folge auch gehabt, dass der Shit-Talk so, oh nein, jetzt bin ich diejenige, die immer flucht hier.
Alles gut, nee, das ist alles noch.
Also, dass so das Heelwork auch in den Dialogen im Ring während des Matches nochmal total stark durchgekommen ist, weil man es jetzt auch hört, ne? Und hören kann. Das hat mir in beiden Matches sehr gut gefallen.
Ja. Das ist genau der Punkt. Das hat mir echt sehr, sehr gut gefallen. Das fand ich echt cool. Und die Art und Weise, wie dann Norman halt auch dementsprechend seine heelischen Taktiken nochmal aufzeigt, das ist echt eine ganz gute Sache. Und dann lustigerweise auch die Dynamik zwischen Norman und Holmichel, der am Kommentatorenpult irgendwie saß. Ja? Und dann Norman sich darüber beschwert, dass er es nicht bis 3 gezählt wurde. Und dann Holmichel sagt, ja gut, aber das hängt auch ein bisschen mit dir zusammen. Also ist irgendwie...
ja.
Irgendwie fand ich das ganz lustig, Jesper. Wie hat dir das gefallen, das Ganze?
Ja, ich fand's auch cool. Sehr schön oldschoolig, tatsächlich von der Führung her. Kannst du, glaube ich, so in ziemlich jeder Promotion der Welt zeigen, dieses Match. Sehr klassisch angehaucht. Ja, nicht zuletzt auch. Ich meine, Leon kann das ja auch einfach sehr gut mit aus sehr wenig Handgriffen sehr viel machen die ganze Zeit. Und Norman hat da sehr gut mitgehalten. Fand auch das Match dann dementsprechend schön und oldschoolig zu Ende gebracht. Und mit einer relativ oft gesehenen Aktionen, also mit so einem Konter auf den Top-Rope-Move. Das ist eine coole Sache einfach. Auch eigentlich ein guter Punkt für Leon, wo er sich hinterfragen muss, wo so ein Veteran wie er, ob es denn sein kann, dass er auf sowas reinfällt, wäre auch nochmal ein Anknüpfungspunkt.
Ja.
Aber ja.
Wir bereiten ihm hier alles vor.
Ja. Genau, man kann einfach hier noch abarbeiten später. Aber ansonsten fand ich's cool. Bei Norman bin ich noch gespannt, wo so im Laufe der Zeit die Reise im Ring hingeht, weil das ist noch sehr, es ist auf gar keinen Fall schlecht, aber es ist halt noch sehr basic alles. Aber das ist ja nicht schlimm. Er ist ja auch noch ganz weit am Anfang der Karriere und man muss ja nicht mit der Tür ins Haus fallen quasi.
Mhm, ja, also der Big Boot sitzt meistens schon. Also das ist schon mal
der Big gut. Boot sitzt schon, das stimmt.
Aber der lange Stiefel.
Ja, ohne Scheiße.
Der auch genannt wurde.
Ja, stimmt. Das war wirklich ein langer Stiefel. Die Theme ist halt aber auch mega. Ne? Also das muss ich sagen, das passt tatsächlich schon ganz gut. Ja, müssen wir mal gucken, wie es weitergeht. Aber Norman Harras beweist sich hier, ja, im möglichen Contenderfeld um den WXW Shotgun Title. Ja, dann geht's weiter. Wir sind zurück in Absolute Andys Office. Und boy, oh boy, was war das für eine Geschichte mit dem Bär, dem Hasen und dem Hirschen?
Hat jemand mitgeschrieben? Weil ich finde, das könnte man auch auf so eine Andy-Meme packen.
Auf jetzt, jeden Fall.
Ja, einfach in Schriftgröße 7 dann.
Genau.
Er hat wirklich lange gebraucht, um uns die Moral von der Geschichte zu erzählen. Ja. Hätte auch einfach haben können. Ja.
Die dann nicht so richtig zur Geschichte gepasst hat, fand ich tatsächlich. Nein. Aber ist in Ordnung.
Stimmt, ja.
Aber das Wichtigste ist ja, dass wir verstanden haben, dass es um Fairness geht.
Ja, genau. Ja. Na? So ist es. Ich muss jetzt noch lachen, wenn ich drüber nachdenke. Genau das ist es aber, was ich sehe. Und dann weißt du halt, auch allein dieser Gestus da, ne, dass er dann so im absoluten Söder-Modus, ne, dann halt genau das dann auch so verkauft, weil du denkst, okay, alles klar, Söder hält hier gerade eine Pressekonferenz, ja. Ja, aber das ist genau das, was halt auch Andy mit seinen Segmenten bei Shotgun eigentlich auch ausmachen kann, ja. Dass er halt ein bisschen Humor reinbringt und gleichzeitig vielleicht noch die ein oder andere krude Message mit reinbringt. Naja, gut. Genau, dann geht's eigentlich weiter. Wir schauen uns an, dass Avalanche natürlich neben seiner Profession als Berufsringer auch in seiner anderen Profession als Lehrer ganz gut und wichtig dabei ist. Er zeigt den jungen Leuten um Anil Marik und Heisenberg, wie sie sich verbessern können, um im späteren Tag-Team-Match am Main-Event mehr oder weniger des Abends bestehen können. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde hier Avalanche als Lehrer so geil authentisch und es macht mir noch mehr Spaß, als wenn ich Promos von ihm normal sehe.
Ja. Ich hab das Segment Shotgun Papa Dreisker genannt, weil irgendwie, er hat es ja schon in der ersten Folge angekündigt, dass das so ein bisschen seine Rolle sein wird, ne? Der sozusagen der Mentor des Nachwuchses zu sein, auch in Shotgun, die dann da eine Plattform kriegen. Und das fand ich jetzt schön, direkt mal umgesetzt zu kriegen. Und ich glaube, mein größter Lieblingsteil des Segments war, dass es tatsächlich um Wrestling-Strategie ja auch ging. Mhm. Immer großer Fan davon, wenn tatsächlich dabei ja über Strategie gesprochen wird. So, was hat er angesprochen von wegen, ja, ihr müsst eure Gegner in eurer Hälfte behalten und so. Also das gibt irgendwie dem Ganzen, so dem sportlichen Aspekt davon, finde ich, auch nochmal so eine Glaubhaftigkeit. Und ich merke dann auch erst immer, dass das so selten gemacht wird, dass viel gesprochen wird von wegen, ja, ich muss stärker sein oder irgendwas, ne? Oder ich bin länger dabei. Aber was das tatsächlich strategisch und praktisch im Ring bedeutet, wird irgendwie gar nicht so häufig angesprochen, was mir echt immer erst klar wird, wenn es dann mal einer macht. Ne? Dann, das ist mir dann gestern in dem Segment auch nochmal bewusst geworden. Richtig toll fand ich das.
Jesper? Absolut. Ich liebe es, wenn im Wrestling, es kommt viel zu selten vor, wenn im Wrestling das sportlich angegangen wird und darüber gesprochen wird und so Sachen gesagt werden, so wie das sind die Momente, da musst du besonders auf deinen Rücken anpassen, weil du bist dann verwundbar und ich habe den Move zu dem Zeitpunkt gemacht, aus dem Grund und dergleichen, das passiert viel zu selten. Finde ich super cool, ist natürlich auch eine tolle Verknüpfung mit Dreiskas Real-Life-Job als Academy-Trainer dann eben auch, das gibt ihm auch eine nötige Glaubwürdigkeit an der Stelle auch. Das ist super, immer gerne mehr davon. Ich finde das super, wenn Leute im Wrestling auch ihre Aktionen auf so eine Art und Weise begründen können und müssen teilweise auch. Und gerade in dieser Lehrerfunktion, ja, super cool. Also das passt perfekt.
Ja, finde ich auch. Hat mir gut gefallen, gerade dann die Art und Weise, dass Avalanche nicht eintaggen wollte, weil Heisenberg nicht das Tag-Rope gehalten hat. Ja. Also das sind die Kleinigkeiten, ne, wo du denkst, okay, ja, die ganze Wrestling-Expertise kommt hier zum Vorschein. Das finde ich, das sind so Kleinigkeiten, das gefällt mir halt einfach. Das finde ich eine richtig coole
Nummer. Und ich fand auch noch gut, dass es quasi, also dieses Segment mit den, ich schreibe ja immer, wenn ich mir Notes mache, ne, das ist, wenn ich das selber noch lesen kann, aber ich nenne sie ja, ich nenne den Nachwuchs ja auch immer liebevoll Academy Babies, so, ne, wenn wir die, weil das ja teilweise Leute sind, wie, also ich bin ja oft bei Academy Shows auch gewesen, als sie noch stattgefunden haben, und kenne die dann eben aus der Academy hauptsächlich. Und ich kann mir halt vorstellen, dass er schon auch eine Schwierigkeit ist, in Shotgun dann tatsächlich mehr oder weniger unbekannte, in Anführungsstrichen, Leute auch zu zeigen, in Matches, dann auch in einem Main-Event-Match, ja, in Anführungsstrichen Main-Event-Match später, wenn das Publikum ja nicht unbedingt dann schon weiß, um wen es sich handelt, so, ne? Das ist ja, ich finde, bei Live-Shows geht das immer noch mal besser, weil du dann ja auch einfach Sachen annimmst, so, ne? Du bist ja eh da, da guckst du dir ein Match an und nimmst das auch für seine Dynamik, glaube ich, also so geht's mir, immer auch noch mal für bare Münze einfach an, so. Und in Shotgun, wo es aber ja auch mehr um tatsächlich Storylines und Character Work geht, ist das, glaube ich, immer noch mal schwieriger. Und hier fand ich das halt richtig schön, dass die beiden, also der Malik und der Marek und der Heisenberg, dann schon so eine Etablierung hatten, so als die Schüler. Ne? Also man konnte dann mit denen schon ein bisschen mehr anfangen und sie hatten auch direkt für mich so einen Face-Rub gekriegt davon.
Mhm, das ist genau der Punkt.
Ja. Erstmal als Sportsmänner quasi etabliert in der Stadt.
Genau.
Das
genau.
ist immer auch ein guter Anfang und der Rest findet sich dann schon. Also und ich glaube, die beiden.
Und so weiter.
Hm. Genau. Ich glaube, bei den beiden ist es auch ganz spannend, weil die beiden vermutlich im Laufe ihrer Karriere sehr weit auseinanderklaffen werden, was die Charakterentwicklung angeht, würde ich ganz stark von ausgehen, aber immer lustig, wenn man dann sieht, dass sie am gleichen Punkt erstmal starten. Und alles weitere kann man dann oben drauf bauen. Das ist gut.
Genau.
Super, schön gesagt. Machen wir da mal einen Cut und gehen weiter zu dem nächsten Segment. Wir sehen Andy erneut. Er ist, wie wir schon gesagt haben, die Hauptfigur in dieser Shotgun-Episode und verliert erstmal so ein bisschen die Nerven, weil das mit der Inbox, das nervt ihn alles. Ja, da kommt er nicht so wirklich gut mit klar. Und als hätte er nicht schon genug Probleme, kommt der Bösewicht des ersten Matches herein, Norman Harras, mit erstaunlich engem, mit engen Klamotten, muss ich sagen, ja, so ein bisschen pseudoschick.
So verlässt er mir das Haus.
Ja, habe ich gedacht, naja, ein bisschen schwierig, aber muss jeder für sich selber wissen, ja. Und erstmal wird er von Andy ignoriert, aber Norman Harras, er lässt nicht locker. Was ist denn sein Ziel, Luise?
Ja, ne, das ist doch eine gute Frage.
Boah, ich bin so froh, dass die Frage nicht mir gestellt wurde.
Also, ich gehe jetzt stark davon aus, und da, das habe ich mir einfach überlegt, weil ich kann das gar nicht mal richtig festmachen in dem Segment. Mhm. Also ich glaube, erstes Ziel ist Aufmerksamkeit gewesen überhaupt. Und zweites Ziel, Teilnahme an dem Shotgun-Tournament. Aber ich erinnere mich nicht daran, dass die Worte gefallen sind. es ging viel mehr darum, dass Norman jetzt eine wunderschöne Autogrammkarte dabei hatte und wohl auch nicht nicht mit ihr wieder gehen wollte. Und es ging noch um Fashion.
Ja.
Ja.
Aber das ist genau der.
Ja, also ich habe es auch einfach als eine Mischung aus Charakterentwicklung und vermutlich Positionierung fürs Shotgun-Match. So habe ich mir dann im Grunde eigentlich alles, so habe ich alles glatt gebügelt für mich einfach die ganze Zeit. Das ist vermutlich um die
Anders
Teilnahme,
als er sein Jacket
geht.
Nicht, also ich dachte schon mehr Arbeit, ne?
So.
Ja, ich glaube tatsächlich auch darum ging es, ja. Es war so ein bisschen, Charakterpositionierung, wir kennen das ja. Immer wieder haben wir bei Shotgun gesehen, dass Charaktere, die uns ansonsten noch nicht so bekannt waren, durch Shotgun größer geworden sind. Das war beispielsweise auch bei Pete Bouncer der Fall, ja, der auch einer derjenigen war, die durch Shotgun auch größer wurden. Dass es am Ende nicht so funktioniert hat, wissen wir alle, das hat ja auch andere Gründe gehabt. Aber genauso kann man das natürlich in ähnliche Art und Weise jetzt mit Norman Harras probieren, der jemand ist, der wahrscheinlich noch eine ganze Weile auch bei der WXW bleiben wird. Und dementsprechend macht es natürlich Sinn, ihn halt auch dementsprechend als Heel zu etablieren. Und wie lustig war das? Niemand will eine fucking Unterschrift von Norman Harras, ja? Und Norman Harras macht das einfach und drückt Andy in die Hand. Und du merkst ja, das merkst du ja dann auch ein bisschen später, dass, wenn wir daran anschließen, an das nächste Segment, wir sehen dann im Zwischensegment erstmal den Esel-Sieg von der letzten Woche und dann kommt ja Metehan mit Esel, kommt ja auch rein und du siehst aber, dass Andy sich die ganze Zeit noch über Norman Harras aufregt und ihn schon irgendwie auch mitnimmt in das nächste Segment, ne? Weil ja dann schon passiert, dass er erstmal Metehan erstmal irgendwie kalt stehen lässt und sagt, absolut Andy, dieser schöne Mann und Harras. Ja, also immer, du merkst, also das hat dann schon was mit ihm gemacht und das hat sogar eine Überführung ins nächste Segment gegeben. Ja, und als dann Esel da waren, zusammen mit Metehan, dann hat Andy irgendwann den Dreh wieder rausbekommen und gedacht, okay, jetzt muss ich mich mal den Leuten widmen, die dann jetzt hier gerade vor mir stehen. Und dann gab es dann teilweise lustige Diskussionen über schiefe Bärte und schwarze Gürtel zu braunen Schuhen. Und Jesper, was war der tiefere Call jetzt zwischen Metehan und Andy hier?
Ja, gute Frage. Also erstmal vorweg, ich fand es ein bisschen schade, dass man Metehan gleich in so einem Comedy-Segment bekommen hat. Hätte ich erstmal ein bisschen rausgehalten bei der ganzen Geschichte.
Auch wenn er das selber versucht hat, eigentlich gar nicht so zu positionieren. Ne? Also es war ja eigentlich so, dass er wollte eigentlich nur, was will ich, was soll ich hier und so. Er wollte ja auch gar nicht mitmachen. Ne?
Da habe ich gleich, glaube ich, noch was zu sagen. Mhm.
Ja. Aber trotzdem, ich hätte ihn da von dem ganz großen Gegacker erstmal ein bisschen ferngehalten, aber passt schon. Ansonsten, ja, also ich war ähnlich pikiert wie Metehan, muss ich sagen, warum er da in das Büro gerufen worden ist, können wir ganz ehrlich sein. Ich auch so dachte, dann sag doch jetzt einfach, was du willst, weil so richtig eindeutig ist es dann irgendwie nicht geworden.
Die ganzen E-Mails haben ihn verwirrt.
Ja, und dann einfach nur, oder stand ich auf dem Schlauch? Also mir hat sich's nicht ganz erschlossen, bis auf so wie du das jetzt gemacht hast, machen wir das nicht mehr.
Ja, mir ging es ähnlich. Es fühlte sich so ein bisschen an, wie wenn du in der Schule dann zum Schuldirektor geholt wurdest, was mir nie passiert ist.
Gute
Schülerin. Ja. In der Grundschule, ja. Aber dann habe ich meine Streetfighting-Karriere doch zur Seite gelegt. So fühlte sich das ein bisschen an. So. Und das weiß ich nicht, ob ich die Dynamik Schulleiter, schimpfender Lehrer, Andy und Schüler Metehan jetzt so gut finde, wenn du Esel gerade positionieren willst als eine tatsächliche Bedrohung, so, was sie ja bis dahin ganz gut gemacht haben. Also gerade, das hatte ich ja letzte Woche schon erwähnt, das gesamte Ende vom Tag-Match von letzter Woche hat mir richtig gut gefallen. Mhm. Auch die Darstellung von Esel als Gruppe bisher, ja, muss ich sagen, mache ich mir schon ein bisschen, finde ich schon beeindruckend so, ne? Und jetzt, das fand ich, wurde ein bisschen angekratzt in dem Segment, weil Lachen in allen Ehren, so, ich finde Andy ja auch sehr unterhaltsam, ich freue mich immer, ihn zu sehen und er macht seine Sache immer gut, aber ich weiß nicht, ob Esel jetzt gerade am Anfang das schon so vertragen kann, dann auch mit ins Humoristische gezogen zu werden.
Also
wisst ihr, was ich meine?
Ja,
so,
ja,
gut. Dieses von wegen, oh, wir lassen dich gar nicht erst zu Wort kommen, oder ich lasse dich nicht zu Wort kommen, ich mach mich lustig über deine Klamotten und so.
Ja, ich
und rede nicht über dich, sondern über die Autogrammkarte hier, so weiß ich nicht.
Aha. Ich verstehe, was du meinst. Ich meine, Jesper hat es ja eben auch schon gesagt, dass da man schon ein bisschen aufpassen muss, dass dann das Gimmick halt nicht gleich in diese sehr Comedy-Richtung gezogen wird. Genau. Bei Metehan musst du erstmal als seriösen Charakter irgendwie so etablieren. Das ist zumindest das Gefühl, was wir, glaube ich, alle drei haben. Ne? Und dann, wenn du gerade diesen Gimmickwechsel auch erstmal etablierst, auch mit dem neuen Outfit, muss man natürlich auch drauf gucken. Fand es als Provokation beispielsweise durchaus gut, wenn man dann halt sagt, Metehan Kid. Ja, weil erstmal ist es ja so. Dass Andy das überhaupt gar nicht so realisieren will. Lustigerweise, wie halt ein alter Mann. Ne? Also es ist tatsächlich so, wie als wenn jemand Junges kommt und sagt, nee, also ich bin das nicht mehr, ich habe das abgeschüttelt oder so. Sagt er, wie so der Großvater, ach, Für mich bist du immer noch Michel DeBose, so. Weißt du, keine Ahnung, also weißt du überhaupt gar nicht, ignoriere, dass die Person jetzt vielleicht anders heißt oder vielleicht einen anderen Nachnamen hat oder sowas, sondern immer, naja, für mich warst du immer der, dann bleibst du es auch weiterhin, also eine gewisse Ignoranz, das ist tatsächlich sogar vielleicht was, was ich über den, über die Folgen vielleicht hinaus transportieren kann, dass Andi gewisse Veränderungen auch von Metehan gar nicht irgendwie realisieren will, mal schauen, was daraus noch wird, aber klar, ich stimme euch dazu, man muss da tatsächlich auf jeden Fall aufpassen, dass Metehan in seiner Etablierung des Gimmicks dann irgendwie nicht zu sehr beschädigt wird, weil Andi so ein lustiger Dude ist. Ne?
Ich musste mich übrigens auch sehr zusammenreißen, weil in einer Szene gab es, da hat sich Andi gerade irgendwie verbal so ein bisschen auf Abdul eingeschossen gehabt und ist ihm so irgendwie so ein bisschen ins to the face quasi gegangen. Ja. Und ich hab andauernd nur Aytash angeguckt, der sich offenbar sehr zusammenreißen musste, nicht loszulachen bei dem Monolog von Andy. Der hat wirklich war sehr nah daran, loszulachen die ganze Zeit. Ist auch sehr schön. Wär mir nicht anders gegangen.
Ja, also ich glaube auf jeden Fall, die hatten alle Mörderspaß mit Andy die ganzen Segmente zu filmen.
Das glaube ich tatsächlich auch. Ja, und dann am Ende, als dann Andy dann noch so eine Sprachnachricht, wie halt so die alten Leute das auch machen tatsächlich, eine Sprachnachricht dann wieder geschickt, ja, wo er sich dann über die Klamotten lustig macht. Finde ich tatsächlich auch ganz spannend. Bin mal gespannt, ob die Fashion-Polizei Absolute Andy auch weiterhin wütet, ja. Dann kommen wir zum letzten Match des heutigen Abends. Wir haben es eben schon angedeutet, Anil Marik und Vincent Heisenberg gegen die Pretty Bastards. Jesper, war ein schnelles Ding relativ, ne?
War ein schnelles Ding und ich fand auch nicht so krass weiter der Rede wert, hat jetzt nicht wehgetan, war auch in Ordnung, um die beiden neuen mal zu zeigen und Pretty Bastards ein bisschen frisch zu halten, aber ansonsten, also unter normalen Umständen würde man über das Match jetzt nicht lange diskutieren, ne? Also das war okay, war kurz und knackig und ja.
Gibt auch nicht so wirklich
viel,
oder?
Oh, da kennst du mich ja nicht.
Ah, okay, alles klar. Sehr gut. Alles klar, ich mir mal einen Kaffee. Nein, Spaß. Ja. Luisa, leg los.
Setz dich mal gemütlich hin. Nein, das hat jetzt auch gar nichts mit dem Match an sich zu tun. So stimme ich dir total zu, Jesper. Aber ich war auf einer anderen Ebene ein kleines bisschen enttäuscht. Also ich habe immer eigentlich Pros und Cons gehabt und ich muss ja auch immer als Disclaimer sagen, nur wenn ich was kritisiere, heißt das nicht automatisch, dass ich das dann alles blöd finde oder so. Ne? Also ich habe immer noch total viel Spaß, sonst würde ich sagen, ja, dann macht man die Shotgun-Folgen demnächst ohne mich. Ne? So. Aber das mache ich ja auch nicht. Aber im Zusammenspiel mit dem Segment mit Avalanche vorher im Ring, das Trainingssegment, hatte ich hier jetzt andere Erwartungen gehabt. Und das fällt mir auch immer mehr auf in anderen Fernsehsendungen. Und ich glaube, es fällt mir auch jetzt mehr auf in Shotgun, weil es eben eine Sendung mit Skript ist, die ja auch in den Credits erwähnt wird. Ne? Also das Skript wird erwähnt in den
Aber
in
was
den
fehlt Credits. Dir denn konkret?
Genau. Es gab ja quasi den Setup in dem Trainingssegment mit Dreiska, von wegen macht keine flashy Moves. Was war noch das? Haltet das Tag Rope fest. und sorgt dafür, dass die eure Gegner nicht, also dass die in eurer Hälfte des Rings bleiben. Und nichts davon ist irgendwie so richtig thematisiert worden im Match letztendlich.
Doch, da grätsche ich aber rein. Das Finish war genau das. Ja, das Finish war ja ein flashy Tag-Team-Move, der schiefgegangen ist von den beiden.
Ah, okay. Ja, okay, dann ziehe ich alles zurück. Dann ist das ja noch besser. Dann habe ich ja was richtig Lobendes zu sagen. Dann ist das wahrscheinlich die eine Sekunde gewesen, die ich nicht hingeguckt habe und habe das glatt verpasst. Reverse. Ich lege meinen Gang zurück, das muss ich ja auch können. Ne? Und sage, ja, dann finde ich das richtig geil, dass du im Endeffekt das narrative Setup hattest. Ja, muss man ja auch sagen, das narrative Setup vorher hattest nicht nur die Etablierung von Dreiskas Rolle und jetzt der Rolle der beiden, so als Schüler, als Novizen, bla bla, sondern auch noch das im Prinzip Foreshadowing hattest, für was in dem Match dann auch letztendlich abgehakt und abgearbeitet wird. Ja gut, dann fand ich das geil. Dann, bitte, das kann man jetzt ins Protokoll einführen.
Genau, also nochmal kurz zu der Vollständigkeit halber. Ich glaube, das Finish war, dass Heisenberg quasi Marik als Wurfgeschoss einsetzen wollte. Also so ein typischer Tag-Team-Move, wo er den hochnimmt. Und der ist schiefgegangen und direkt danach ging es ins Finish für die Pretty Bastards über. Also im Grunde,
ich habe schon gefragt, warum der auf einmal fliegt. Ich habe einfach den Wurf nicht gesehen. Das war die eine Sekunde.
Aber, Aber das fand ich dann perfekt, weil das ist ja so flashy Tag-Team-Moves, das können Tag-Teams machen, die super lange eingearbeitet sind. Die beiden haben ja Storyline-mäßig hier, glaube ich, noch nicht zusammen gecatcht. Insofern hat das für mich sehr gut gepasst.
Ja. Ja gut, dann geil. Aber dann, ja, das Match an sich vielleicht nicht irgendwie besonders jetzt herausragend oder nennenswert, aber ich finde es sehr schön, dass wirklich alles, die Callbacks waren da. Und das hat mir gut gefallen.
Sehr gut. Ich fand es gut, dass wir hier so einen Dialog hatten, ja, dass man merkt, eine kleine Augenaufmerksamkeit kann das ganze Ergebnis ändern.
Ja.
Es ist quasi wie in der Chemie hier, ja. Der Podcast sind auch Chemie durch Babbeln tatsächlich, ja. So.
Ist Chemie, ne? Seien wir mal ehrlich.
So, ja, genau. Dann würde ich sagen, handeln wir das Match dann auch dementsprechend ab. Genau mit diesem Callback hat es ja durchaus auch Sinn ergeben. Und haben uns dann nochmal angeguckt, was mit David Starrs letztem WXW-Match war. Wir erinnern uns alle schmerzhaft daran, ja. Und dann kommt er nämlich, der Gewinner des Matches, Bobby Ganz, ist plötzlich da bei Absolute Andy. Und auch da stellt sich die Frage, was soll mir hier gesagt werden, bis auf die Tatsache, dass das geplante Eight-Man-Tag-Match, was in Frankfurt stattfinden sollte, logischerweise nicht stattfindet. Was mache ich jetzt damit?
Ja, in dem Fall, also ich habe jetzt auch keine krasse Schlussfolgerung aus dieser ganzen Geschichte. Ich glaube, das ist vor allem, das Segment war vor allem da, um nochmal darauf hinzuweisen, dass die beiden ja History miteinander haben. Das fand ich tatsächlich auch sehr witzig umgesetzt, weil Bobby ja eigentlich relativ normal reinkam und Andy sofort völlig ausgerastet ist und durchgerissen ist. Was ist denn los? So, komm mal runter. So, und ich das dann ganz lustig fand, dass sie eben auch noch ein bisschen darauf eingegangen sind, dass Andy ja selber auch noch vielleicht Beweggründe hat, außer General Manager sein, nämlich diesen Titel, der da noch hängt, den er vielleicht irgendwann auch nochmal zurückhaben möchte. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, für mich war das einfach nur so ein bisschen Aufgreifen von dem, was vor Corona passiert ist. Ganz locker die beiden nochmal ein bisschen in Relation zusammensetzen und auch nochmal zeigen, dass Bobby da ist.
Genau, dass der aktuelle Champion am Start ist, ne?
Ja.
Genau das wollte ich eigentlich auch sagen. Das fand ich richtig, fand ich auch wichtig. Ich würde fast schon sagen, dass das so von der Message her, von dem, was rübergebracht werden sollte, mein Lieblingssegment war, wenn ich eins nominieren musste von den Andy-Segments. Obwohl die Videobotschaft mit der tollen Fabel am Anfang war natürlich auch geil.
Ja, die ist natürlich mein Favorit. Aber
natürlich. Sagen wir die Segmente zusammen mit anderen, mit Besuchern.
Ja.
Aber was mir einfach Rätsel aufgibt, ist, wieso kommen denn alle von links rein und gehen rechts raus?
Eine magische Tür.
Ja.
Okay. Ich fand es so lustig, wie Andy einfach ihm ja auch dann zeigte, da ist eine Tür so und zeigte einfach in die komplett andere Richtung, als die Person sein Büro betreten hat.
Lisa, das
vielleicht ist das auch ein Durchlaufbüro.
Ja, das ist in Abstimmung mit den Sicherheitsbestimmungen, mein Lieber. Vielleicht, wenn du in der letzten Zeit mal in gewisse Kaufhäuser gegangen bist, dann bist du auch die eine Tür rein, hast dich desinfiziert und bist dann die andere wieder raus. Ich glaube, in Sicherheit, in Abstimmung mit der Stadt Oberhausen hast du das genauso geregelt, dass es eine Eingangs- und eine Ausgangstür gibt, damit die Leute, die reinkommen und rausgehen, sich nämlich nicht berühren. Weißt du, was ich meine? Das ist, glaube ich, für mich die einzig logische Erklärung.
Du hast es durchschaut, glaube ich. Das bewundere ich. Das finde ich sehr gut.
Keine Angst, frag demnächst gerne wieder Corona-Experte Mendel. Ja, der kann dir bei allen Sicherheitsbestimmungen auf jeden Fall helfen. Aber für mich tatsächlich auch eines der besten Segmente. Ich finde es auch wirklich gut, dass man gezeigt hat, dass Bobby da ist, den Titel immer am Start hat. Und vielleicht, das merken wir ja tatsächlich, wenn wir mal uns die AEW-Shows aktuell angucken, da gibt es ja auch öfter mal Title-Shots. Bei kleineren Sendungen, jetzt gibt es nächste Woche, glaube ich, keinen Title-Shot, aber da ist der Champ präsent und wrestelt gegen jemanden, der gar nicht so weit oben am Roster ist. Und ich glaube, so könnte man das theoretisch auch machen, dass du Bobby Ganz auch einfach mal wieder präsentierst in einem Match. Ja. Ich hoffe, dass das, aber wir sind jetzt bei Folge 2, dass das auf jeden Fall noch öfter stattfindet. Das war Shotgun im Endeffekt. Hast du deine Pros und Cons schon alle genannt, Luisa, oder was fehlt dir noch auf deiner Liste?
Lass mich mal nachschauen.
Mhm. Würde ich nämlich sagen, ziehen wir mal ein kleines Fazit. Jesper, bist du bereit für ein kleines Fazit?
Ich bin bereit für ein kleines Fazit. Du hast alles gesagt, alles klar. Ja, ich fand's ein bisschen, das klingt jetzt sehr negativ, aber ich fand's ein bisschen lau, fand ich aber auch in Ordnung, weil ich finde, man kann auch erstmal, also das war jetzt eine sehr Backstage-segmentlastige Folge, alles um Andy herum, und weil, während ich das jetzt alles nicht so, also ich fand das jetzt nicht atemberaubend spannend, aber ich habe mich sehr zu Hause gefühlt, und das war eigentlich auch ein sehr schönes Gefühl. Ich habe genau das bekommen, was ich wollte, mit Andy als Regierungsdad. Fand das einfach sehr schön und habe mich da sehr heimisch gefühlt in der ganzen Geschichte.
Der zwischenzeitlich noch gesagt hat, Regime, Herrschaft, naja.
Ja,
ich muss auch irgendwas Demokratisches bringen.
Ich fand sehr cool, dass wir noch ein paar neue Gesichter gesehen haben, weil wir haben ja letzte Woche drüber gesprochen, dass wir nicht so ganz genau wissen, wer alles Teil dieser Staffel sein wird. Mit Bobby kam ja, oder Bobby war ja schon das letzte Mal zumindest im Segment dabei, aber jetzt auch Backstage bei Kelly, die jetzt dabei war und dergleichen. Das macht so ein bisschen Hoffnung, wer da vielleicht noch alles reinputzeln könnte. Insofern erstmal auf dem bestellten Feld so ein bisschen gearbeitet von letzter Woche. Aber das finde ich auch in Ordnung. Ich finde zweite Folgen allgemein bei allem immer schwierig. Insofern war das eine gute Fortsetzung und macht weiterhin Lust auf mehr, auch wenn es jetzt in eine andere Richtung ging.
Ja,
auf jeden Fall, glaube ich, alles gemacht, was ich mir von der zweiten Episode erhoffen könnte. Die Struktur abgewechselt, ne? Weil läuft ja auch immer Gefahr, dann einfach immer dieselbe Abfolge von Segmenten oder dieselbe Episodenstruktur dann zu wiederholen. Gesagt, wie wird diese Staffel ablaufen? Ne, mit diesem, ich setze ein Tournament an, das geht 10 Wochen und am Anfang werden sich Leute qualifizieren, dann kommt das Tournament und am Ende haben wir einen Sieger und so weiter. Das finde ich ja auch gut. Und direkt auch schon wieder eben die neuen Leute einzuführen und die Dynamiken, so erstmal die Hauptdynamiken zwischen Andy und den verschiedenen Leuten, die er da jetzt irgendwie einsortieren, besänftigen, managen muss, so, ne? Was die Probleme sein werden.
Und war, genau,
das fand ich richtig gut.
Genau. Was auch die Wünsche der Athleten sind in den verbleibenden Wochen, was er zu tun hat und was dann irgendwie auch ansteht, was wahrscheinlich auch gelöst wird in den nächsten Wochen. Ne? Also du siehst, Groundwork für die nächsten Wochen ist gelegt, und ich muss sagen, du hast eben schon angesprochen, was für mich trotzdem immer noch total geil ist, wo ich auch abends dann eingeschlafen bin und schon darüber nachgedacht habe, was dann passiert in den nächsten Wochen. Ich bin echt gespannt. Ich habe absolut Bock auf dieses WXW Shotgun-Title-Turnier. Ja. Wir wissen um Avalanche und den Rest wissen wir noch nicht Bescheid. Aber für mich ist es gerade zur richtigen Zeit genau das Ding, dass du diesen Titel hast, der jetzt ausgekämpft wird in dieser Zeit. Finde ich. Und es ist ja super, weil Shotgun ist wieder da und der Titel hat dann dementsprechend jetzt auch einen würdigen Rahmen dafür. Ne? Das ist eine coole Angelegenheit, muss ich sagen. Also das hat mir auch echt gut gefallen. Ansonsten kann ich mich euch eigentlich nur anschließen. Ich hoffe weiterhin, dass wir noch mehr von Metehan sehen, auch in ernsten Segmenten. Vielleicht dann auch, dass man sich mal einen konkreten Gegner dann aussucht, gegen wen das gehen soll. Ja, ich habe da schon gewisse Vorstellungen. Ich hoffe, es geht so ein bisschen in die Andi-Richtung. Ich will so einen klaren Kontrastpunkt haben, ne? Aber da müssen wir mal abwarten, was da so passiert. Und wir haben ja jetzt schon eigentlich gesehen, dass es für die nächste Woche dann ein paar Ankündigungen gab. Also unser lieber Fast-Time-Udo. Ja. Tut mir leid, das ist, glaube ich, der Name, ja. Ist in Action gegen Hector, den wir ja zuletzt ja auch öfter mal gesehen haben. Die Pretty Bastards sind im Himmelsschloss, darüber werden wir uns natürlich auch ausgiebig unterhalten. Und Metehan, er wird am Start sein gegen Alpha Kevin. Alpha Kevin hat lange gewartet und nächste Woche ist es dann soweit mit einem Match.
Ich habe mich auf jeden Fall gefreut über die Ankündigung.
Ja.
Finde ich auch gut, das gefällt mir auch, dass es am Ende nochmal so eine Vorausschau gibt, dass wir durch erwarten.
Ja.
Finde ich auch. Finde ich auch. Legt den Rahmen so ein bisschen. Und ich muss halt sagen, abschließend könnte man, könnte ich noch erwähnen, dass ich das erstaunlich finde, wie schnell diese 50 Minuten gerade so durchgehen.
Ja, absolut. Die ersten 15 Minuten habe ich noch mal so kurz auf die Uhr geguckt, wie lange es jetzt noch ging. Und das ist mir bei der letzten Folge auch schon passiert. Irgendwann bin ich so drin in so einem Tunnel, dass es dann einfach vorbeirauscht an mir in der schönsten Art und Weise.
Also insofern muss ich sagen, ist doch eine gute Sache. Wir sind jetzt auch bei 50 Minuten. Und wenn ihr nichts mehr habt, würde ich sagen, hören wir uns einfach nächste Woche wieder, oder?
Ja, würde ich sagen.
Alles
Vielleicht
klar.
Fällt mir bis dahin noch was ein. Kann ich da nochmal reingrätschen.
Auf jeden Fall, dann grätschst du wieder rein. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.
Tschüss. Tschüss.